DW Menschen und Märkte.
Der größte Börsengang aller Zeiten? Der staatliche saudische Ölriese Aramco will aufs Börsenparkett. Der Anfang vom Ende des Verbrennungsmotors? VW eröffnet das erste deutsche Werk für Elektroautos. Das und mehr gibt es jetzt bei uns im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin, herzlich willkommen. Es gibt noch keinen klaren Zeitplan, dennoch die Nachricht hat eingeschlagen. Der staatliche saudische Ölkonzern Saudi Aramco geht an die Börse. Aramco gilt als wertvollster und profitabelster Konzern der Welt und machte im vergangenen Jahr knapp den doppelten Gewinn von Apple, sprich mehr als 110 Milliarden Dollar. Und das vor allem mit einem Gut, von dem man meinen sollte, es sei von gestern. Dorothee Holz über die schier unendliche Geschichte des Börsengangs des saudischen Ölriesens.
Schon seit 3 Jahren ringt Saudi-Arabien mit dem Börsengang des Ölgiganten Aramco. Jetzt soll es also tatsächlich soweit sein, es könnte der größte Börsengang aller Zeiten werden. Doch die Saudis haben in der Zwischenzeit schon einige Investoren abgeschreckt, sagt Oliver Roth, Chefhändler beim Handelshaus Otto Seidler.
Aramco hat überhaupt in der Vergangenheit keinen klaren Kurs gefahren, sondern eher einen Schlingerkurs. Immer so zwischen, wir machen Börsengang, wir verkaufen Anteile, wir behalten alles. Von daher hat man sich alle Optionen offen gehalten und das führte schon ein Stück weit dazu, dass viele Investoren dann auch von Engagements abgesehen haben.
Jetzt sind die Würfel aber gefallen. Die nationalen Aufsichtsbehörden gaben grünes Licht für eine Notierung am heimischen Aktienmarkt. Viele Fragen bleiben aber noch offen, wann genau der Sprung aufs Parkett erfolgt. Gemunkelt wird, dass es der 11. Dezember sein könnte und wie viele Anteile platziert werden. Von 1-2% ist die Rede. Hört sich nicht viel an, die Anteile könnten aber einen Wert von bis zu 40 Milliarden Dollar haben. Damit hätte der Ölriese eine Bewertung von insgesamt 1,5 Billionen Dollar, würde die US-Tech-Giganten Apple und Amazon glatt in den Schatten stellen. Doch wieso sollten Investoren überhaupt Ölaktien kaufen in Zeiten, wo man weg will von fossilen Energien?
Weil Öl auf die nächsten 20 bis 30 Jahre weiterhin eins der wesentlichen Energieträger bleiben wird und damit einhergehend Aramco durchaus weiterhin auch Rendite abwerfen wird.
Glaubt Aktienhändler Oliver Roth. Aramco gilt zudem als einer der profitabelsten Konzerne. Der Börsengang dient den Saudis allerdings dazu, sich von Öl und Gas unabhängiger zu machen. Man will die Wirtschaft umbauen. Geplant ist ein riesiges Infrastrukturprojekt, wo sich Unternehmen aus allen möglichen Bereichen ansiedeln sollen. Dafür braucht man immens viel Geld. Viel Geld wird auch in die Kassen der Banken gespült, die den Börsengang begleiten. Sämtliche US-Banken sind dabei und auch die britische HSBC sowie Credit Suisse.
Dorothee Holz berichtete aus Frankfurt. Die deutschen Autobauer haben beim Thema Elektromobilität lange gezögert. Zu lange, sagen Kritiker. In Zwickau will VW nun zeigen, dass es auch elektrisch für die Massen kann. Dort wird ab heute der ID.3 produziert. Die Namensgebung ist dabei wohl auch der Anspruch. So steht das 3 für die nächste Generation. Nach Käfer und dem Golf rollt, so VW, nun mit dem ID.3 die dritte Generation eines Autos für die Massen vom Band. Schon ab dem nächsten Jahr sollen es in Zwickau rund 100.000 Elektroautos im Jahr sein. Zur Einweihung des Werks war auch Prominenz aus der Politik dabei. Arndt Groß berichtet.
Die Bundeskanzlerin, gut gelaunt, erzählte erstmal kurz, dass sie einst auch ein Auto aus Zwickau bestellt hatte.
Meine eigene Trabantbestellung hat sich zu Zeiten der DDR nicht mehr realisiert. Aber das hing eben auch mit dem geringen Zahl von gefertigten Trabanten zusammen.
Das, was ich jetzt aber vollziehe, sei ein ganz anderer Wandel in der Automobilindustrie, nicht nur in Zwickau, sondern in der ganzen Welt, sagte die Bundeskanzlerin zum offiziellen Produktionsstart des ID.3 von Volkswagen. Und diesen Wandel schaffe man am besten, wenn man einen weltweiten, freien und regelbasierten Handel habe und keinen Protektionismus. Die deutsche Politik müsse die Rahmenbedingungen für diesen Wandel schaffen, sagte Merkel.
Dazu müssen wir im Grunde an 2 wichtigen Schrauben drehen, um die Bedingungen dafür zu schaffen. Die eine ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur und das zweite sind Anreize zum Kauf von Elektroautos. Und an beiden Dingen und beiden Schrauben ist die Politik mit beteiligt.
Merkel sprach sich für einen Umweltbonus aus als Kaufanreiz. Herbert Diess, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, forderte die Besteuerung von CO2, um dadurch eine Lenkungsfunktion zu erlangen. Diess zählte die VW-Standorte auf, die am Umbau zur E-Mobilität beteiligt sind. Unter anderem Braunschweig, Kassel und Salzgitter. Man werde zusammen mit einem schwedischen Unternehmen die Batterieproduktion voranbringen.
Damit können wir die Batteriezelle als Schlüsselkomponente des Elektroautos selber weiterentwickeln und das Innovationstempo selbst bestimmen. Nur wenn wir auch zukünftig die gesamte Wertschöpfungskette des Autos beherrschen, werden wir als Automobilstandort bestehen.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bedankte sich bei der Bundeskanzlerin für die Unterstützung in diesem Transformationsprozess. Und wichtig seien bei diesem Prozess vor allem die Mitarbeiter, sagte Kretschmer. Und wohl ein bisschen sorgenvoll fügte er hinzu:
Erfolgreich werden wir auch bei dieser Transformation nur dann sein, wenn wir alle mitnehmen, auch diejenigen, die als Zulieferer derzeit engagiert dabei sind, die zum Erfolg der Automobilindustrie dieses Landes beitragen. Das dürfen wir nicht vergessen.
Die Produktion eines E-Autos wie des ID.3 benötigt ca. ein Viertel weniger Teile als der Bau eines Verbrennerautos und damit werden auch weniger Mitarbeiter eingesetzt. Auch bei VW in Zwickau wird der Automatisierungsgrad sehr hoch sein.
Und die Frage nach den Arbeitsplätzen wollen wir nun vertiefen. Dafür hat mein Kollege Henrik Böhme in Zwickau bei der heutigen Premiere mit dem Produktionschef Reinhard de Vries gesprochen.
8000 Menschen arbeiten hier in Zwickau. Aber nun heißt es ja immer, so ein Elektroauto, das braucht weniger Handgriffe. Sie automatisieren sehr stark, auch hier in der Montage, stärker als bisher, als sie den Golf und andere Autos gebaut haben. Wie nehmen Sie die Leute mit und müssen die um ihre Zukunft Sorgen haben?
Also es ist erstmal richtig, dass ein Elektroauto in der Größenordnung 20-25% weniger Arbeitsinhalt hat. Aber auf der anderen Seite ist es gerade an unserem Standort so, dass wir ja auch die Kapazität erhöhen. Wir werden von 1350 Fahrzeugen auf 1500 Einheiten pro Tag die Produktion ausweiten. Und auch die Komplexität am Standort wird gesteigert. Wir kommen von 2 Golfmodellen und werden auf 6 Elektromodelle steigern, die wir ja für 3 Marken bekannterweise produzieren, für Volkswagen, Audi und Seat. Und damit kompensieren wir das, was ein Elektrofahrzeug an sich an weniger Arbeitsinhalt mit sich bringt. Und die Beschäftigung hier am Standort ist damit gesichert. Ganz davon abgesehen, dass ja Volkswagen ohnehin eine Beschäftigungssicherung von 20 bis 2029 ausgesprochen hat.
Aber sicher ist das doch auch ein riesiges Qualifizierungsprogramm, weil es sind neue Tätigkeiten. Sie müssen sich plötzlich mit Strom beschäftigen und ich meine mit Benzin- oder Dieselmotoren. Ja. Was hat das für Ausmaße, diese Qualifizierung?
Also wir haben, ich meine, das größte Qualifizierungsprogramm gestartet, was Volkswagen jemals gesehen hat. Wir investieren 13.000 Qualifizierungstage für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um sie einerseits auf die neuen Techniken zu qualifizieren, auf neue Produktionsflüsse, auf die neue Architektur des Fahrzeuges, auf die IT. Aber wir versuchen auch weiter zu kommunizieren und motivieren, damit die Mitarbeiter auch den Wandel noch besser verstehen. Noch besser verstehen. Seitdem das Auto sichtbar ist, ist eigentlich ein Ruck durch die Fabrik gegangen und alle sind begeistert von dem Fahrzeug. Aber im Vorfeld war es doch schon so, dass ein bisschen Skepsis da war und das konnte man nur mit Kommunikation und Motivation dann auch begegnen. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und die Mannschaft, wenn Sie hier jetzt umschauen, ist begeistert von dem Produkt und es geht jetzt nach vorne.
Ist Zwickau dann so eine Art Versuchslabor? VW will ja mehrere Elektroautowerke bauen, in Emden zum Beispiel, in Hannover, aber auch in China und in den USA?
Also wir sind hier ganz klar der Vorreiter, ja, oder der Schneeräumer für den Konzern. Wir machen hier alle neue Erfahrungen und insofern ist es eine kluge Entscheidung gewesen, die ersten Modelle hier in Zwickau zu bündeln. Und wir haben auch viele Unterstützer aus anderen Standorten, die hier mit uns gemeinsam dazulernen. Und dann später an ihren eigenen Standorten, wenn dort ein MEB-Modell produziert wird, auch davon profitieren können. Also wir lernen alle voneinander und wir werden diese Erfahrungen dann ausrollen in unsere Konzernwelt.
Wenn ich die ganzen Reden heute hier gehört habe, Systemwechsel und so weiter und so fort, ist das heute sozusagen der Anfang vom Ende des Verbrennungsmotors, wenn man das mal auf die lange Sicht sieht?
Auf lange Sicht mögen Sie recht haben, aber es wird natürlich auch noch ein paar Jahre dauern, bis die Elektromobilität den kompletten Einzug gehalten hat. Die E-Mobilität kommt nicht über Nacht. Ich glaube, das wissen wir alle. Und wir haben ja auch bei Volkswagen Sachsen noch einen Motorenstandort. Dort werden Benzinmotore produziert, 850.000 Einheiten dieses Jahr. Und auch das wird noch einige Jahre andauern. Wir brauchen noch Benzinmotore, weil wir auch über diesen Weg die E-Mobility, wenn man so will, mitfinanzieren.
Reinhard de Vries war das im Gespräch mit meinem Kollegen Henrik Böhme in Zwickau. Dort wird ab heute das erste massentaugliche Elektroauto von VW produziert. Damit die E-Autos auch wirklich auf deutschen Straßen zum Einsatz kommen, fehlt es noch an so manchem. Allem voran an den Ladesäulen. Rund 1 Million davon sollen bis zum Jahr 2030 entstehen, fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel. In China hat die Elektromobilität hingegen schon richtig an Fahrt aufgenommen. Denn dort hat die Regierung mit hohen Subventionen und strikten Vorgaben von oben herab dafür gesorgt. Doch die Begeisterung flacht langsam ab. Steffen Wurzel.
China ist unbestritten das Nummer-1-Land in Sachen Elektromobilität. Nirgendwo sonst auf der Welt wurden in den vergangenen Jahren so viele Elektroautos hergestellt und verkauft wie in China, jeweils deutlich mehr als im Rest der Welt zusammengenommen. Grund für diesen Boom sind in erster Linie staatliche Subventionen, nach Medienberichten mehr als 50 Milliarden Euro in den vergangenen 10 Jahren. Dieses staatliche Geld floss einerseits an die Hersteller, große Player wie BYD und Geely, aber auch viele kleine Startups wie ByteDance, Xiaopeng und NIO. Geld vom Staat haben aber auch die Käufer von Elektroautos bekommen, Privatleute und Firmen also. Inzwischen hat Chinas Staats- und Parteiführung ihre Subventionen für die E-Mobilität allerdings massiv runtergefahren. Als Folge ist die Nachfrage nach E-Autos in den vergangenen Monaten geradezu eingebrochen. Chinas Autozentralverband nannte im Sommer ein Minus von fast 16% beim Absatz von E-Autos im Vergleich zum Vorjahr. Trotzdem, der generelle Trend weg vom Benziner hin zum E-Auto wird sich in China wohl nicht mehr umkehren. Alle Hersteller, die heimischen wie auch die ausländischen, setzen in China auf E-Antrieb, auch weil der Staat die Hersteller mit einem Quotensystem dazu zwingt. Motorroller fahren in China schon heute fast komplett elektrisch. Die Nahverkehrsbusflotten sollen bis Ende nächsten Jahres vollständig auf Elektroantrieb umgestellt sein.
Steffen Wurzel berichtete aus China. Für Innovationen braucht es auch das Know-how von kleinen Start-ups. Einmal um die Ecke denken, einen ganz neuen Ansatz finden, ohne große Strukturen. So entstehen Ideen mit manchmal viel Potenzial. Damit die Ideen aber tatsächlich auch zu etwas Großem wachsen können, benötigt es Kapital. Und für deutsche Start-ups gibt es davon weiterhin zu wenig. Zu diesem Schluss kommt eine Befragung unter Gründern. Die Laune lassen die sich aber nicht vermiesen. Franziska Ritter berichtet.
Trotz Wirtschaftsflaute ist die Stimmung unter deutschen Firmengründern so gut wie lange nicht. Das zeigt der deutsche Start-up-Monitor, den der Bundesverband Deutscher Start-ups in Berlin vorgestellt hat. Gemeinsam mit Forschern der Universität Duisburg-Essen hat er knapp 2000 innovative Jungunternehmen gefragt, wie sie ihre aktuelle Geschäftslage bewerten. 2/3 blicken optimistisch in die Zukunft und rechnen mit Wachstum, sagt Franziska Teubert aus der Geschäftsführung des Verbands.
Der deutsche Markt ist nach wie vor der wichtigste Markt für die deutschen Startups, aber alle, fast 85%, wollen internationalisieren. Das heißt, sie wollen vor allem auf den EU-Markt sich weiter ausbreiten. Die großen Unternehmen, die großen Startups wollen aber auch weiter hinaus, also ins Ausland, USA, China, genau.
Um zu wachsen, brauchen Startups einen Zugang zu Kapital. Doch genau daran hapert es hierzulande laut der Umfrage. Die meisten Firmengründer setzen auf ihre eigenen Ersparnisse, borgen sich Geld bei Freunden oder Familienmitgliedern. Nur 15% der befragten Unternehmen nutzen Risikokapital. Woran es liegt? Florian Nöll, der bis vor kurzem noch Geschäftsführer des Bundesverbands Deutsche Startups war und Firmengründer jetzt im Auftrag der Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers unterstützt.
Ganz einfach gesprochen, es ist zu wenig Kapital im Markt. Wir sehen eine wachsende Zahl an Startups, die auch immer größere Beträge für sich beanspruchen, um eben auch international wachsen zu können. Und das Kapital ist begrenzt. Das liegt an Regulierungsfragen, das liegt an einer Zurückhaltung der deutschen Industrie.
Um Probleme bei der Kapitalbeschaffung zu vermeiden, brauche Deutschland mehr mutige Investoren und Risikokapitalgeber nach amerikanischem Vorbild, sagt Florian Nöll und wirbt für einen Kulturwandel. Weitere Erkenntnisse aus dem Startup-Monitor? 2 von 3 Startups haben ein digitales Geschäftsmodell. Innovative Technologien wie künstliche Intelligenz sind im Kommen. Und, auch das ein Trend, 1/3 der befragten Unternehmen zählt sich zur grünen Wirtschaft, was sich auch in den politischen Einstellungen widerspiegelt. Franziska Teubert.
Ganz überraschend war, dass eine Mehrzahl der Gründerinnen und Gründer Grün wählen würden. Also Bündnis 90 Die Grünen sind weit vorne mit über 40%. In der Vergangenheit war immer die FDP die Partei der Gründerinnen und Gründer. Jetzt sind ökologische Themen und Nachhaltigkeit weiter nach vorne gerückt und demnach auch die Präferenz in der Parteienwahl.
Wenig Bewegung gibt es bei der Zahl weiblicher Firmengründer. Laut Startup-Monitor wurde nur jedes 10. Unternehmen, das sich an der Befragung beteiligt hat, von einer oder mehreren Frauen gegründet.
Franziska Ritter berichtete. Damit endet der Podcast von heute. Die Technik hatte Jonas Josten. Ich bin Nicolas Martin. Morgen sind wir wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.